Jackson keeps it himself up the middle. He's got room. Lamar Jackson, open field, inside the 20. He is in. Lamar, spectacular. Down he goes, and guess who? His former teammate, Yannick Ngakoue.
Lamar comes in for fourth down and five. Go for it, and he's got it. Marquise Brown hangs on to the football and scores.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Flock Talks. Heute mit mir an meiner Seite wieder Manuel Ahlheit, wie ihr es gewohnt seid. Moin Manuel.
Grüß und hallo Ravens-Fans.
Ja, ich meine, es ist ein besonderer Podcast für uns. Wie oft kommt es vor, dass wir einen Podcast zu den Playoffs erstellen dürfen? Ja, in den letzten Jahren einmal im Jahr. Wir wollen natürlich hoffen, dass es heute nicht der letzte ist. Ja, wie hast du das Spiel am Sonntag wahrgenommen? Und ich denke, du bist genauso glücklich über die Playoffs wie ich.
Absolut. War ja ein absolut geiles Spiel. Ich war ja super gelegen mit meinem Tipp von der Vorberichterstattung. Ich habe 34-10 gesagt gehabt, war noch besser. Und es war eigentlich genauso sicher, wie es hätte eigentlich sein sollen. Aber man weiß es ja immer nicht genau. Aber es war eine unglaublich dominante Performance auf Offense- und Defense-Seite. Das war wunderbar.
Ja, du hast es schon angesprochen. Es war ein mehr als deutlicher Sieg für die Ravens. Wir haben uns dazu entschlossen, heute auch gar nicht so sehr auf dieses Spiel einzugehen. Wir wollen nur mal ganz kurz die wichtigsten Stats nennen. Lamar Jackson zum Beispiel 10 für 18 für 113 Yards, 3 Touchdowns. J.K. Dobbins 13 Läufe für 160 Yards und 2 Touchdowns. Das war wohl mit seinem bestes Spiel im Dress der Baltimore Ravens. Und insgesamt hatten die Ravens einfach 404 Rushing Yards im ganzen Spiel. Manuel, auf was für eine Statistik hast du in der Defense dich drüber gefreut?
Also eigentlich ist das gesamte Overall war ja alles völlig in Ordnung, bis auf die Sack-Nummern und so weiter. Aber es war halt wirklich ein Spiel, wo arg vom geprägt war, dass es recht passiv gespielt hat, Martin Dell. Ja, ich weiß gar nicht, über welchen Stat ich mich da freuen soll. Also am meisten, der beste Stat eigentlich von allen, würde ich sagen, sind die 3 Punkte natürlich wieder. Also keine Punkte, immer gut. Und die unglaublich geringe Anzahl an Snap für die einzelnen Spieler, die absolut krass gering sind.
Ja, dann würde ich sagen, wir hatten es im Vorgespräch genommen. Wir machen es heute ganz einfach, nennen 2 Spieler in der Offense und 2 Spieler in der Defense, die uns am meisten imponiert haben, bevor wir dann auf das erste Spiel des Jahres, habe ich es genannt, bei Facebook von vielen hoffentlich eingehen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Offense an, weil wir eigentlich in jedem Podcast mit der Offense anfangen. Manuel, wer war dein zweiter Spieler des Spiels?
Der zweite Spieler. Okay, der zweite Spieler in der Offense war für mich Lamar Jackson. Wieder wahnsinnig gut gewesen. Man kann, glaube ich, überhaupt nichts Negatives sagen. Die Interception, da kann er nichts dafür. Wahnsinnige Rush Yards, rundum geniales Spiel. Hat ja nur 3/4 gespielt dann letzten Endes. Hervorragend gespielt. Gibt es eigentlich so nichts weiter drüber zu sagen, finde ich.
Ja, für mich ist es Marquise Hollywood-Brown. Das Spiel ging ja schon wieder los, wo ich dachte, Brown, Junge, den musst du catchen. Hat sich danach gesteigert, hatte dann ein super Big Play zum Touchdown und den anderen hat er sich gut freigelaufen, da hat die Connection gestimmt. Am Ende des Tages 5 Catches gehabt, 41 Yards gemacht damit und 2 Touchdowns geholt. Deswegen, ganz klar für mich der zweite Spieler des Spiels, weil ich denke, der Spieler in der Offense, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, da werden wir wahrscheinlich beide den gleichen haben. Ich hatte es schon im Einspannen erzählt, wahrscheinlich sein bestes Spiel.
Genau.
J.K. Dobbins.
Siehst du wahrscheinlich auch so. Genau, 13 Attempts, 160 Yards, 12,3 per Play, Touchdowns 2. der Junge ist so unglaublich. Und auch wenn es jetzt die nackten Zahlen natürlich komplett belegen, es ist noch viel krasser, wenn man ihm zuschaut. Die Jump Cuts, die Vision, die er hat, ist so fantastisch. Schon ewig nicht mehr so einen Running Back gesehen, der wirklich so eine Vision hat. Der Junge macht einfach nur Spaß. Und ich glaube, ja, wir waren ja in der zweiten Runde so überrascht, dass man ihn gedraftet hat. Ich glaube, jetzt ist es einer der, wahrscheinlich der besten Draft-Picks überhaupt aus diesem Jahr.
Genau. Dann würde ich sagen, wenden wir das Blatt. Die zwei besten Spieler in der Offense, in der Defense, da du eben angefangen hast, fange ich jetzt mit meinem an. Und ja, ich bleib dabei meinem Geheimfavoriten Justin Madubuike. Ich bin großer Fan von ihm, wie er im Moment spielt, wie er allgemein spielt. Für einen Rookie in der Defense-Line. Man merkt auch im Run-Game, dass er da die Guards vor sich her schiebt. Ja, mein Spieler Nummer 2.
Okay, er hatte ja relativ wenig Snaps in diesem Spiel auch mit der Buki, aber das hatten ja alle, wie gesagt. Er hatte insgesamt eigentlich nur, wenn ich mich nicht täusche, 12, also recht wenig, aber spielt absolut solide und ist auf dem besten Weg, wirklich die Saison richtig gut jetzt zu beenden. Hoffen wir es mal. Tatsächlich finde ich die Gesamtdefensleistung wirklich überragend eigentlich. Ich fand, keiner ist aufgefallen, der irgendwie schlecht war oder sonstiges. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, aber ich habe mich letzten Endes für Platz 2 entschieden, für einen Anthony Averett, weil das auch jemand ist, der auch von uns immer hart gescholten wurde und die letzten 2, 3 Spiele, also seitdem er von der Verletzung zurückkommt, finde ich wirklich konstant gut spielt. Und auch dieses Spiel fand ich ihn wieder richtig, richtig gut.
Ja, dann kommen wir zu Nummer 1. Da weiß ich gar nicht, wir haben uns da natürlich vorher nicht abgesprochen, wen du da hast. Deswegen mach du ruhig mal weiter mit deiner Nummer 1, okay. Dann gucke ich mal, ob wir den gleichen haben.
Okay, also für die Nummer 1 kommen sicherlich noch ein paar in Frage, gerade ist das Secondary. Allerdings ist es für mich auch jetzt wieder jemand, der mir schon seit Wochen unauffällig auffällig ist, und genau das ist nämlich der Punkt, ist Tyus Bowser. Wir haben das Spiel auch mal geschrieben, wo er den Running Back noch an den Knöcheln getackelt hat, obwohl er wirklich stark im Zweikampf mit dem O-Liner war und solche Sachen, das sind Sachen, die mir am meisten gefallen von einem Edge-Spieler, der trotz aller Bedrängnis seine Contain hält und noch den Tackle setzt, obwohl der Running Back eigentlich schon wieder weit an ihm vorbei ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deswegen, weil er so herrlich unauffällig ist und aber alles gut macht, keiner kommt ihm vorbei, er macht einfach keine Fehler, er macht keine Flaggen, genau das ist der Punkt. Deswegen mag ich diesen Spieler so arg und hoffe, dass wir den irgendwie auch verlängern können.
Ja, das wird definitiv ein schwieriges Vorhaben. Also du hast auf jeden Fall recht, er spielt eine unfassbar gute Saison. Weniger als Rusher, aber gerade so im Passing, im Pass-Defense, im Edge-Setting, da macht er unglaublich, also ist er unglaublich wichtig für unsere Defense. Ich habe mich für wen anders entschieden. Ich habe mich für Chuck Clark entschieden, einfach aus folgendem Grund, dass er diese Saison einfach wenig Big Plays hatte. Und auch durch sein Tackling oder durch sein Nicht-Tackling, also er ist ja dann doch häufiger mal aufgefallen, dass er einen Miss-Tackle hatte, gehört da in der NFL zu den meisten Spielern. Also ich glaube, er war an dritter Position, was Miss-Tackle angeht. Und von diesen drei Top 3 war er der Einzige, der 100% Snaps gespielt hat. Ja, und dafür fand ich seinen Auftritt gut. Wie gesagt, dann noch die Interception, die war auch athletisch sehr gut gemacht. Und da sollte man dann auch einfach mal den Hut vorziehen, und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er dann in den Playoffs, gerade was die Run-Defense angeht, der Mannschaft noch weiterhelfen kann.
Also er ist mit Sicherheit der unangefochtene Captain der Mannschaft. Er ist, seitdem er letztes Jahr den Green Dot übernommen hat, der Spieler, der alles stellt und alles richtet. Und deswegen ist er auch unverzichtbar. Und wie du gerade schon sagst, das Tackling ist tatsächlich ab und zu ist ein Problem, mehr oder weniger, ne? Wie du sagst, drittbester in Miss-Tackles, ist ja keine schöne Statistik. Aber dafür hat er einfach die Koordination und die Sprache auf dem Feld ist einfach da unter den Jungs. Der hält alles zusammen. Also ein IQ-Spieler, wirklich guter IQ-Spieler.
Genau. Dann, bevor wir die Saison beenden, noch vielleicht so einen kleinen Stat am Rande. Die Ravens beenden die Saison als siebte Defense, die Points. Nee, Moment mal. Points allowed sind sie die zweitbeste Defense in der NFL. Da habe ich mich mal kurz vertan.
Genau, zweitbeste. Ja. Mit 18,9.
Genau. Und mit Points for sind sie dann Platz 7 in der NFL. Und ein Point Differential Ranking sind sie die Besten. Das heißt, innerhalb eines Spiels. Ja, Adrian Franke hat es ja während des Game Days auf Twitter gepostet. Wenige und dann Klammern keine Teams verprügeln schlechte Teams so sehr wie die Ravens.
Genau.
Und ja, das sieht man dann auch immer wieder, wie dominant die Ravens dann über ein Team, was nicht mithalten kann, drüber rollen. Das, wie gesagt, war ja dann auch am Sonntag der Fall. Eine letzte Frage an dich, bevor wir dann doch in die Playoffs gehen, abschließend zur Saison. Weißt du, wie die Balance zwischen Lauf und Pass war in der Offense? Also, was glaubst du? Sind die Ravens mehr gelaufen oder haben die Ravens mehr gepasst?
Witzigerweise muss ich jetzt sagen, ich habe diese Statistik irgendwo im Laufe der Woche auch gesehen und ich meine, dass wir fast komplett ausgeglichen sind. Ich glaube, minimal mehr ran, aber das ist absolut, absolut balanced jetzt durch das Jahresende geworden.
Das ist komplett richtig. Wir hatten 483 Dropbacks, also 483 Mal ist der Jackson zum Pass zurückgegangen und wir hatten 487 Läufe. Das heißt, wir hatten einfach vier Runs mehr als Pässe über die ganze Saison verteilt. Fand ich ganz witzig anzusehen, weil ich jetzt so ad hoc gesagt hätte, dass wir doch deutlich mehr Run.
Aber das ist die Täuschung von den letzten 4-5 Spielen, weil wir da so viel gelaufen sind. Ich glaube, die Statistik hat sich ganz arg gebogen in den letzten 4-5 Spielen Richtung Run, weil ich glaube, sonst wäre vielleicht sogar der Pass drüber gewesen. Aber weiß ich nicht, aber so aus dem Bauch würde ich das so heraussagen.
Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auf das Wildcard-Game ein. Sonntagabend, quasi zur Primetime hier in Deutschland, 19 Uhr, Baltimore Ravens zu Gast bei den Tennessee Titans. Letztes Spiel, um dann mal kurz nochmal einen kleinen Rückblick mit dir zu machen, haben die Ravens 30-24 nach Overtime verloren. Manuel, vielleicht analysieren wir mal ganz kurz, sowohl in der Offense als auch in der Defense, was die Ravens damals nicht richtig gemacht haben oder schlecht gemacht haben und was sie verbessern müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Womit möchtest du anfangen? Mit der Offense oder mit der Defense?
Ich würde sagen, fangen wir mit der Offense an. Ich glaube, auf der Offense-Seite gibt es tatsächlich weniger darüber zu sprechen als über die Defense.
Glaube ich. Das ist korrekt, weil eigentlich kann man der Offense in dem Spiel relativ wenig vorwerfen.
Genau.
Ich habe das Spiel jetzt nochmal angeguckt, was mir aufgefallen ist, war, dass dieses First Down Running extrem ineffizient sind und die Offense ist bei First Down nur 2,83 Yards gelaufen. Also zum Vergleich, jetzt zu den letzten Spielen hatten sie fast teilweise 6-7 Yards bei First Down Running, also deutlich effizienter gewesen. Dadurch weniger lange Second und Third Downs gehabt, was natürlich dann gegen die Titans nicht der Fall war. Wir waren auch mega einseitig, was das First Down Running anging. Wenig Play-Action auf First Down. Und wir haben da versucht, unseren Run, der wirklich nicht effektiv war, durchzukriegen. Das sieht man dann auch an der Statistik von einem Lamar Jackson, der in Anführungszeichen nur 51 Yards erlaufen ist bei 13 Läufen. Müssen die Ravens definitiv noch ein bisschen effizienter werden.
Ja, also tatsächlich fand ich, war das für mich so das letzte Spiel des Jahres, wo man noch so das Gefühl hatte, dass Lamar irgendwie eine Bremse drin hat oder zurückgehalten wird, dass er nicht laufen soll, dass er unbedingt passen möchte. So kam es mir zumindest vor. Und dann kam ja die ganze Covid-Geschichte dazu und seitdem sind wir ja eine andere Mannschaft, also zumindest in der Offense, das kann man wohl so sagen. Aber ja, in diesem Spiel war eben Jackson, ja, irgendwie, das war einfach zu wenig, gerade mit 3,9 Yards per Play dann bei diesen 13 Rushes. Das ist halt einfach dann unglaublich wenig für ihn, auch wenn man dann scrambled und noch First Downs erlaufen will, ist es einfach wenig. Und was auch auffällig war, dass sein Passer-Rating nur bei 74,8 stand, obwohl er im Durchschnitt nochmal bei 99 ist. Das war auch sehr auffällig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Zahlen Pass-Attempts zufällig gerade da ist, aber...
Ja, die habe ich da. Also wir hatten 29 Pässe im ganzen Spiel und davon hatten wir 17 angebracht für 186 Yards, einen Touchdown und eine Interception.
Genau. Also nicht wirklich gut. Aber das lag nicht damals, also bei dem Spiel nicht an die Receiver. Andrews hat ein starkes Spiel, soweit ich mich erinnern kann. Brown ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber Andrews hat
fünf Catches für 96 Yards.
Genau.
Und einen Touchdown. Ja, da war dieses eine Big Play, wo er frei war. Einer der besten Würfe von Jackson wieder in dem Jahr. Das war an die Ecke von der Endzone, war ein schönes Play übrigens. Ja.
Das Run-Game war auch eigentlich in Sachen Running Backs, glaube ich, auch relativ effizient, zumindest was JK angang, wobei da JK auch noch nicht so oft eingesetzt worden ist, wie er es jetzt ist.
Aber ja, allgemein die ganze Rushing-Offense, die genau, war zu dem Zeitpunkt
nicht auf dem Level, wie wir es jetzt eben sind. Das ist genau. Das ist genau, wie gesagt, das Pittsburgh-Spiel war für mich so der Cut, wo alle aufgewacht sind irgendwie oder alle, keine Ahnung, ne, dieser Covid-Break einfach war. Und auch die Offense-Line hat sich ja immens gesteigert seitdem.
Genau, also wenn ich mich nicht recht entsinne, da will ich jetzt keine Hand für ins Feuer legen, aber ich meine, es war Spiel 1 nach der schweren Nick Boyle-Verletzung, dass die Offense dann umstrukturiert worden ist. Und ja, du hattest recht, das war das erste Spiel von Ben Powers und Patrick Beccari. Und dementsprechend war seitdem die Offense-Line ist seitdem eingespielter. Das merkt man jetzt auch immer mehr. Ben Powers spielt deutlich besser. Der hatte da eines seiner schwächeren Spiele. Und was man natürlich dazu sagen muss, die Defense-Line der Titans ist ja auch eigentlich nicht schlecht.
Ich weiß, ja gut, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist eigentlich keine überragende Defense-Line ist. Ich finde es eigentlich auch eher einer der schlechteren, von wenn man sich die Gesamtstats von denen mal jetzt übers Jahr anschaut. Die sind 19. in der Rush-Verteidigung. Im Pass-Rush haben sie 19-6 gemacht im ganzen Jahr. Da sind sie 30. Also sehr weit unten. Ja,
Pass-Rush, da bin ich bei dir, da sind sie nicht gut. Das sieht man auch auf dem Tape vom ersten Spiel. Also Jackson hatte teilweise echt viel Zeit zum Werfen.
Genau.
Nur seine Würfe waren da halt auch eher so,
Genau. Er war einfach an diesem Tag auch nicht so da, wie er hätte sein können, wie auch immer. Wo die Defensive Titans auch so anfällig ist, und da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, ist die Pass-Defense. Da sind sie nur 29. per Yards per Game. Also extrem.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass sie seitdem mit Christian Fulton ihren Second-Round-Pick und mit Adoree Jackson wieder zwei Cornerbacks dazugewonnen haben, die, ich meine, im letzten Spiel noch gefehlt haben, verletzungsbedingt.
Okay, das weiß natürlich ich dann, nicht.
Ja, ja, also das weiß ich definitiv, dass die Secondary angeschlagen war. Weil als ich dann mal durch die Secondary durchgegangen bin, von den Namen her ist sie auch nicht schlecht mit Adoree Jackson, ein ehemaliger First-Rounder, Desmond King, den sie ja noch bekommen haben. Mhm. Christian Fulton jetzt aus dem, den sie jetzt wieder bekommen haben. Ich glaube, letzte Woche war das erste Spiel von den beiden.
Fuller hat gespielt, genau, ja.
Genau, und dann noch mit Kevin Byard und Malik Hooker und Kenny Vaccaro ist natürlich da hinten als Safety ist natürlich auch drei gute Spieler. Also
genau, rein von den Namen her eigentlich eine, genau, rein von den Namen eigentlich nicht schlecht, aber ihre ganz, also ihre Jahresbilanz ist schrecklich. Und gefühlt, die letzten zwei, drei Spiele waren alles High-Scoring-Games. Richtig krass. Deswegen, gut, so tief bin ich bei denen nicht drin, aber ich habe das Gefühl, dass die Defense der Titans wirklich extrem schwach momentan ist.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Auch ein Deshaun Watson hat im letzten Spiel den Titans mal eben 365 Yards eingeschenkt, trotz einem Adoree Jackson, trotz einem Christian Fulton, die zurückgekommen sind. Also, ja, du musst schon gegen die Titans eventuell viel Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Das, ja, wie gesagt, das sieht man dann an den Texans, die 38 Punkte geholt haben und trotzdem noch verloren haben. Aber siehst du auch an den Green Bay Packers, die 40 Punkte geholt haben. Oder auch die Cleveland Browns, die 41 Punkte geholt haben und dann 41-35 gewonnen haben. Also, Fehler darfst du dir nicht erlauben. Eine dumme Interception oder so sollte man von absehen. Und wie ich ja schon sagte, auf das First Down Running muss einfach ein bisschen effizienter werden und auch nicht vorhersehbar. Also nochmal zum Vergleich, im letzten Spiel hatten wir auf First Down 9 Pässe und 18 Läufe. Und die Pässe waren für 6,33 Yards pro Play und der Run war für 2,83 Yards pro Play. Wie gesagt, dein Ziel ist natürlich immer, keine langen Second- und Third-Downs zu haben, um ja nicht vorherzusehen zu sein. Und wie gesagt, da erwarte ich dann, dass wir gerade auf First-Down ein bisschen mehr balanciert sind, was Pass und Run angeht und dann auch den einen oder anderen Play-Action mit einbauen werden.
Die Statistik, die du gerade vorgelesen hast, war aus Woche 11 dann mit den 2,8 Yards. Genau. Gut, aber ich glaube wahrscheinlich jetzt, so schnell kriegen wir es jetzt auch nicht raus, aber wahrscheinlich war die gesamte von Spiel 1 bis Woche 11, würde ich mal sagen, war auf First Down sowieso viel mehr ein Problem. Am Anfang auch noch, wo Mark Ingram gestartet hat, der ist ja grundsätzlich irgendwie ein Yard nur weit gekommen. Würde ich jetzt auch sagen, dass seit Woche 12, der sich doch extrem gewandelt hat, gerade was das First Down Running angeht. Also gefühlt ist jeder...
Ja, das First ist Down, richtig. Das ist richtig.
Genau, also...
Ja.
Ja, also das finde ich, das ist eine der Sachen, die sich gewandelt hat und genau das ist auch das. Ich meine, klar, jetzt da können wir über das Gameplay jetzt wieder sprechen, wie wir wollen. Ich sag, forciere deine Stärken. Also mach's so wie die letzten 4-5 Wochen, weil es war stark. Adjusten kann man dann immer noch, aber ich würde auch ganz extrem mit dem Run-Gain anfangen und auch das auf First Down knallhart durchziehen. Meine Meinung.
Ja, da sehe ich ja nichts gegen, aber gerade so die letzten Wochen darf man ja auch nicht überstrapazieren in meinen Augen, weil, oder ne, nicht überbewerten, weil ich möchte nicht respektlos klingen, aber die Mannschaften, das war jetzt nicht die Creme de la Creme.
Absolut nicht.
So, und
auf gar keinen Fall.
Gerade in so engen Spielen dann auf First Down so viel zu laufen, ist für mich ein bisschen, ja, wo ich dann sage, gerade wenn du ineffizient bist, wo ich mir dann sage, bau 2-3 Play-Action rein, schmeißen Pass für 5 Yards und dann hast du Second and 5.
Absolut.
Second and 9. Dementsprechend, wie gesagt. Aber da muss man dann auch gucken, wie wir jetzt am Wochenende starten, wie unsere Offense-Line startet, um dann einfach so ein Gefühl zu kriegen, was wir auf First Down machen werden.
Genau.
Ich meine, wenn du für 6-7 Yards auf First Down läufst, dann sage ich niemals, lauf nicht. Ich meine, bei 6-7 Yards pro Lauf brauchst du gar nicht mehr werfen.
Genau, so ist es, ja, das ist richtig. Aber ich meine, wenn wir so weit sowieso dann sind, genau das öffnet ja auch dann das Play-Action-Game immens. Dann braucht man eh nicht mehr drüber diskutieren. Aber ja, also noch vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, boah, du musst wirklich extrem gut abmischen. Und jetzt sage ich halt, ja, also geh mal über den Lauf als erstes. Auch wenn es eigentlich offensichtlich erscheint, würde ich das Offensichtliche trotzdem wählen.
Ja, da mit dem Play-Action hast du natürlich jetzt was gesagt.
Oh, ja.
Ist quasi eine super Überleitung zu unserer Defense. Wenn wir darüber sagen, was ist in der Woche schiefgelaufen, würde ich sagen, die Titans haben uns das Play-Action-Pass-Spiel um die Ohren gehauen. Also da sind ja die Linebacker teilweise 4, 5 Steps nach vorne gegangen, bevor sie realisiert haben, dass es ein Pass wird und dann schnell nach hinten mussten. Aber bis dahin hatte Tannehill den Ball schon raus. Also das Play-Action-Passspiel müssen wir jetzt in unserer Defense dann auch deutlich verbessern.
Ja, also das ist mit absolut einer der Knackpunkte in diesem Spiel gewesen, dass alle Linebacker, egal ob Inside oder die Edge-Linebacker, übelst auf dem Play-Action angebissen haben und dadurch eiskalt erwischt worden sind. Das war überhaupt nicht schön anzuschauen. Muss man auch sagen, funktioniert bei den Titans natürlich gut. Ist klar, weil Derrick Henry, da sind wir wieder beim Offensichtlichen, man geht nochmal über den Lauf und wenn der Lauf gut funktioniert oder wenn du so einen Running Back hast, den du so verteidigen musst, das Play-Action-Spiel natürlich dadurch sich ja auch dementsprechend öffnet. Man muss aber auch sagen, dass Tannehill extrem gut dabei ist, weil, also ich weiß doch, in Miami fand ich den total, ich weiß gar nicht, das war eigentlich immer schön, gegen ihn zu spielen. Und seitdem der bei den Titans ist, ist er ja wirklich ein überragender Quarterback auch. Der hat ein klasse Ganzjahresrating, hat extrem viele Touchdowns geworfen bei wenig Interceptions. Und beim Play-Action-Passing hat er tatsächlich von allen Quarterbacks am meisten Yards pro Play-Action-Pass-Attempt geworfen. Und deswegen sind sie auch genauso so schwer einzuschätzen. Und dann gerade mit den Receivern, die er hat, in dem Fall mit A.J. Brown und Corey Davis, hast du natürlich auch genau die Anspielstationen, die Separation beziehungsweise einfach mal den Kampf gegen einen Cornerback locker gewinnen können durch ihre Physikalität.
Ja, da hast du auf jeden Fall was gesagt. Was mir halt in dem Spiel besonders aufgefallen ist, dass diese Play-Action, also ich hätte schon vermutet, dass Tannehill da zu den besseren Quarterbacks der NFL gehört. Aber wenn du dir das Spiel jetzt nochmal betrachtest und dann auch die Pässe, da waren natürlich auch super viele einfache Würfe dann dabei. Peters hatte ein schwaches Spiel. Humphrey, kann man auch drüber diskutieren, ob das einer seiner schwächeren Spiele war diese Saison. Ich möchte aber noch kurz einen Rückblick machen. Also zu dem First Down Running, wie du schon sagtest, da waren die Titans noch ein bisschen extremer als wir. Die sind 23 Mal bei First Down gelaufen und haben dabei 153 Yards gemacht. Das sind 6,65 Yards pro Play. Und ich habe dir ja gesagt, ne, eben, wenn du so effektiv auf First Down läufst, dann öffnet das erstens super viel Raum dann für ein Play Action, gerade bei Second and Short. Da kannst du auch mal einen Shot nehmen. Und für eine Defense ist da natürlich super schwer vorherzusehen, was der Gegner macht. Ich weiß noch, dass Martindale darauf immer wieder versucht hat, mit einer 3-4 Base zu spielen, was wir ja relativ selten spielen. Es ging krachend in die Hose.
Genau, also wenn ich kurz da, jetzt kommen wir nämlich genau zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der von vorab vom Spiel schon ein Problem darstand. Also man muss jetzt mal ganz klar sagen, diese Rushing Yards, also im Prinzip ist es ja jetzt nicht so mega hoch, also Tennessee, ne, gut, das ist schon extrem hoch, Rushing 150 Yards, aber Henry hatte davon 133 Yards, ist, sag ich mal, von seiner Durchschnittsrate her eher so das, ich sag mal, ja, gute Spiel, befriedigende Spiel, also der hat schon weitaus, kann viel, viel mehr laufen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist allerdings eher, wenn du die Viertel einzeln betrachtest, weil die ersten drei Viertel ist es definitiv so, hatten wir eigentlich das Ganze, sage ich mal, halbwegs noch unter Kontrolle. Wir haben ja auch geführt bis ins Anfang vierte Viertel. Erste Halbzeit waren auch nur 62 Rush-Yards insgesamt von ihnen, also da hat man das alles noch im Griff. Und auch im dritten Viertel ist es dann schlechter geworden, aber es war auch noch in Ordnung. Und dann im vierten Viertel sind sie ja über uns drüber gerollt und hatten ja ihr ganzes Momentum haben sie da mitgenommen. Und genau das ist jetzt nämlich der Ansatz. Das war einer der Spiele, kein Campbell und kein Williams. So, jetzt haben wir da zwei fantastische D-Liner schon mal nicht mehr dabei gehabt. Daraufhin musste Ellis unglaublich viel Snaps machen, genauso wie Wolf. Ich weiß nicht, das wirst du in deiner Nachbetrachtung wahrscheinlich dann auch nochmal gesehen haben.
Ja.
Gut. So, Ellis musste 58 Snaps machen, also insgesamt High war Clark und Humphrey war klar mit 70. Aber Ellis musste als Nose-Tackle 58 Snaps haben und damit bist du völlig überspielt als Nose-Tackle. Und daher kommt auch dieses vierte Quarter, wo in dem der völlige Zusammenbruch im Run kam. Wolf hatte 56 Snaps, der war auch überspielt. Er hatte ja auch dann eigentlich dann den absoluten Miss-Tackle in der Overtime zu verantworten gegen Henry, der dann zum Touchdown gelaufen ist, dann wo es vorbei war. Die zwei waren komplett überspielt, weil die D-Line einfach komplett überspielt war. Martindale wollte das mit der Base eigentlich regeln. Das war auch 37 Snaps waren in der Base, also unglaublich hoch für uns. So spielen wir nochmal 5, 6, 7 Snaps in der Base. Er wollte es so machen. Ich würde sagen, es ist nicht gnadenlos in die Hose gegangen. Ich würde sagen, es hat 3 Quarters funktioniert. Also genau nach den 3 Quartern waren es insgesamt 85 Yards Rushing, was ja top ist, sage ich mal, für die Besetzung, die wir hatten. Und dann in der 4., wie gesagt, eingebrochen. Das ist einfach nur überspielt sein. Und deswegen glaube ich, dass das dieses Mal ein Riesenunterschied ist, wenn Campbell und Williams da sind. Die werden 5 D-Liner aktivieren, mit Sicherheit. Ellis ist noch dazu in der Rotation. Mit Washington und Medibuki. Washington wahrscheinlich nicht, aber Medibuki klar. Und dann gehe ich davon aus, dass wir dieses Mal ein komplett anderes Spiel sehen werden.
Ja, dann kommen wir auch quasi so ein bisschen einen Schritt weiter, was die Ravens vor allen Dingen auch defensiv jetzt besser machen können, um dann die Titans zu Hause bei ihnen aus den Playoffs zu werfen. Vielleicht fängst du da mal an. Ich habe so eine kleine Vorstellung, aber ich bin auch kein Defense-Mind-Guy, deswegen musst du mich da dann gleich mal unterrichten, ob ich da jetzt so recht liege, wie man es angehen könnte. Aber wie würdest du es jetzt angehen?
Also ich glaube, ich gehe auch aufs Offensichtliche. Ich denke nicht, die werden irgendwas probieren. Also sie werden übers Run gehen, über Derrick Henry gehen werden. Also es ist ja eigentlich bloß eine Catchphrase. Ich meine, weiß ja jeder, stopp den Run. So, das ist nichts Neues. Das ist eigentlich die alte Weisheit. Ist aber im Spiel gegen uns, als Gegner von uns oder auch jetzt gegen die Titans, ganz klar der Schlüssel zum Spiel. Stopp den Run. In dem Fall Henry, also es gibt eine ganz interessante Statistik. In allen Niederlagen, wo die Titans hatten, hatte auch Henry schwache Yards. Also die meisten waren unter 100 Yards in diesen Spielen. Das ist, was man erkannt. Also wenn man ihn unter 100 Yards hält oder an den 100 Yards, gehen die Spiele von den Titans verloren. Wie gesagt, sie hatten 5 Niederlagen und an 5 Niederlagen konnte man das genau raus ablesen. Woher kommt's, ist ja klar. Du nimmst ihn alles weg, indem du, sag ich mal, die Offense geht in Führung. Du hältst sie vom Spiel ab und so wie du 2 Punkte Vorsprung hast, müssen sie passen. Das war ja auch was gegen Green Bay dann der Knackpunkt eigentlich vom ganzen Spiel war. So gebe ich dir jetzt mal den Ball weiter.
Ja, also was ich knüpfe da so ein bisschen darauf an, aber für mich ist es halt wichtig, gerade so bei First Down ja früh zu stoppen, die in offensichtliche Passing Downs zu bekommen, gerade so lange Third Downs dann zu kreieren, wie du jetzt schon sagtest. Da war Tannehill dann nicht so perfekt wie nach Play Action, weil von seinen ich weiß gerade nicht, wie viel er insgesamt hat, von seinen 259 Yards, die er gegen uns geworfen hatte, waren ja allein schon 143 Yards bei Play Action. Also die Hälfte nach Play Action. Und ja, da muss er natürlich gucken, dass du dann auch bei Third Down schnell dass du dann die Titans dann vom Feld bekommst. Was ich mir überlegt hatte, vielleicht musst du natürlich jetzt mal sagen, was du davon hältst. Die Ravens spielen ja gerne die 2-4-5 Nickel. Also 2 Defense-Liner, 4 Linebacker und dann Rest Cornerbacks. Macht es Sinn in dem Spiel, wenn man dann auch 5, ja vielleicht sogar 6 D-Liner aktiviert, es mit einer 3-3 Nickel zu versuchen? Das heißt 3 D-Liner, 3 Linebacker, davon 2 natürlich Outside-Linebacker und 1 Middle-Linebacker und den Rest Cornerbacks zu bringen.
Die Jumbo-Nickel, genau. Also nochmal, die Jumbo-Nickel wäre jetzt eigentlich das Gebot der ersten Stunde auch gewesen. Also hätte ich jetzt gedacht, dass er die am meisten spielt. Tatsächlich konnte er es halt nicht, weil er schlicht ergreifendes Personal nicht hatte. Ne? Also Campbell nicht da, Williams nicht da, ein Nose-Tackle, dann kannst du keine Jumbo-Nickel mit 3 Downline-Man spielen. Aber ne, das war es einfach, das war der Knackpunkt. Und deswegen hat er so viel Base gespielt. Aber du bist genau richtig, die Jumbo-Nickel ist das, was er spielen muss. Und das Schöne ist ja, du bist vollkommen richtig. Wir haben das Personal jetzt, um die Jumbo-Nickel an der Line zu spielen. Und wir haben das Personal hinten, weil wir genau zur rechten Zeit wieder gesund werden alle. Gerade in der Secondary.
Ja, du sprichst es an mit der Jumbo Nickel. Ich habe ja heute im Laufe des Tages immer mal wieder nach Artikeln gesucht, um Wege zu finden, wie man die Titans stoppen kann. Da bin ich dann bei den Packers Germany hängen geblieben. Den Artikel hat hier auch per Facebook geschickt dann, die ja dann auch mit einer Bearfront gespielt haben, viel gegen dieses 21-22 Personal von den Titans. Bearfront, vielleicht erklärst du es mal ganz kurz.
Gut, die spielen ja die Bearfront aus dem Vierer-Set. Ne, also vier Downlinemen. Und dann kommt es darauf an, wie du die stellst über den Guards und Tackles. Das ist eigentlich die Bearfront. Also vier Downliner plus zwei Outside-Linebacker noch an der Linie. Also sechs Mann eigentlich an der Linie. Kannst du auch mit dem drei, aus der 3-4 rausspielen, die Bearfront. Positioniert sich dann bloß ein bisschen anders von den Downlinemen. Ja, ist eine ganz starke Run verteidigende Front, haben die die 46er Bears, sagt man ja immer, heißt die Front dann letzten Endes, also haben die Bears 85, glaube ich, entwickelt, die Bear Front, wenn ich mich nicht ganz täusche, wenn ich soweit noch im Kopf habe. Also ist eine, halt eine Run-Heavy Verteidigung.
Genau, und dann dahinter viel mit Cover One gespielt, haben die Ravens auch versucht, und wie wir ja schon gesagt hatten, gerade die Cover One ging dann, ja, wurden wir häufig geschlagen. Und hatte ich auch schon erwähnt, Marcus Peters mit einem nicht so guten Spiel. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass gerade die Gesundheit in der D-Line sich dieses Mal bemerkbar macht. Allgemein, Derek Wolf spielt eine unglaublich gute Saison, sollte man hier nochmal kurz erwähnen. Habe ich jetzt so nicht erwartet von ihm. Die Ravens überlegen ja, ihn zu verlängern. Und auch Justin Madubuike, der hat ja die letzten Wochen dann doch nochmal einen Step nach oben gemacht, nach vorne gemacht. Und auch im Run-Game immer mal wieder auffällig den Guard zur Seite geschoben, um dann ein Loch zu kreieren für den Linebacker, dass er durchschießt. Ja, ich bin gespannt, wie die Ravens das angehen werden. Bin ein bisschen optimistischer, wobei ich auch sagen muss, ich habe ganz schön Angst davor.
Da bist du nicht alleine. Also ich habe genauso ein schlechtes Gefühl eigentlich, weil es halt jetzt zum wieder gegen die Titans geht. Und ich denke, dass das in den Köpfen von den Spielern doch mehr drin hängt, als die es vielleicht nach außen zugeben wollen. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Defense nicht, das wird nicht die Defense aus Woche 11 sein. Wir werden eine ganz andere Defense sein, einfach weil das Personal anders ist.
Und ich muss mal ganz kurz, aber haben ja. Wir ja schon erwähnt, dass im letzten Spiel dann auch noch Matthew Judon nicht voll dabei war? Nee, haben wir noch gar nicht erwähnt. Der wurde ja da in dem Spiel nach einem Schlag gegen den, oder nach einer Berührung gegen den Referee relativ früh, ich meine, es war im zweiten Quarter, ejected. Dementsprechend fehlte ja dann auch noch ein wichtiger Run-Stopper.
Absolut richtig, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es war auch einer der ersten Spiele von Ngakoue, der hatte auch nur 22 Snaps. Und ich suche jetzt gerade verzweifelt, wie viele Snaps, nee, obwohl das stimmt nicht. Judon hatte 47 Snaps, also er war schon eine Weile da.
Ja, ah, gut, dann.
Aber
er wurde in dem Spiel ejected.
Genau, glaube ich, wird auch so sein. Ich meine, wir hatten 70 Snaps insgesamt, also von dem her gesehen sind 47 jetzt nicht. Ja, er war schon noch eine Weile da. Aber man muss auch sagen, dazu das nächste, Ngakoue, hat die letzten 3-4 Spiele, glaube ich, bei uns viel über Run-Stopping gelernt. Also der hat sich, glaube ich, gewaltig verbessert, weil ich weiß nicht, wie oft der ab dem ersten Down auf dem Feld stand, und ich war eigentlich der Meinung, dass wir den eigentlich das ganze Jahr nur an Pass-Downs eigentlich sehen. Und irgendwie kommt er für meinen Geschmack extrem viel auf Run-Downs drauf.
Ja, was mich jetzt ein bisschen gewundert hatte, dass im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, Jalen Ferguson inaktiv war als Healthy Scratch. Ja. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil, ja, gerade im Run-Stopping.
Ist er gut. Ist er eigentlich sehr gut.
Ja, genau. Da kann er gut den Edge setten. Vielleicht ist das jetzt wieder so ein Spiel, wo sie Jihad Ward inaktiv lassen und dafür halt Jalen Ferguson aktivieren, weil er halt einfach seine Stärken im Run-Blocking hat.
Run-Defending. Ja. Also wenn Ngakoue wieder spielen kann, werden wir sicherlich entweder Ward oder auch Ferguson, vielleicht sogar beide noch inaktiv sehen. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wie gesagt, er wird die D-Liner voll aktivieren. Gehe ich stark davon aus. Also Wolf, Williams, Ellis, Medibuki. Und irgendwo wird sie dann haarig, weil Corner wird er wahrscheinlich auch alle aktivieren. Jimmy Smith wird zurückkommen. Das heißt, wir sind auch da wieder vollständig. Ja, also.
Und gesund, genau. Everett, der hat ja auch in der Woche 11 nicht gespielt.
Genau.
Jimmy Smith hat sich, glaube ich, auch da verletzt. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher.
Jimmy Smith hat bloß 26 Snaps gespielt in dem Spiel, ja. Der war früh runter.
Dann kommt natürlich noch dazu, dass Max Peters das ein oder andere Game abgegeben hat, das ein oder andere Play, was er gegen AJ Brown verloren hat. Und ja, wie wir auch schon gesagt hatten, dann das Tackling gerade im vierten Quarter.
Genau, das Tackling, grausam.
Katastrophal.
Es war also ein Katastrophal. Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch das, was sich alle auf die Fahne schreiben werden. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft sie noch probiert haben, Henry den Ball rauszunehmen und sinnlos noch Yards kassiert haben, weil einfach das Tackling schlecht war. Und ich denke mal, das steht ganz auf der Agenda Nummer 1, einfach sauber zu tackeln und konstant zu spielen und sie einfach dann runterzubekommen, ohne jetzt irgendwelche Big Plays zu versuchen oder sonstiges. Einfach nur sauber spielen und dann denke ich, dass das gewaltig anders ausschauen wird und ich hoffe auch, dass wir den Gegner irgendwie hinkriegen, weil dann wird es spannend, wie es weitergeht und auch dann bin ich guter Dinge, wie gesagt, die Secondary kommt zu voller Stärke, vielleicht, dass wir dann sogar mal wieder die Dime spielen können, die wir ja dieses Jahr eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr spielen konnten aufgrund der Secondary. Das wird ganz spannend werden.
Ja, und auch nicht nur Derrick Henry, ich muss ja natürlich nur an den Touchdown von AJ Brown
denken. Ja,
boah. Ich weiß gar nicht, zwei Spieler versucht haben, ihn rauszuschlagen, den Ball rauszuschlagen, anstatt ihn zu Boden zu bekommen.
Genau.
Und über 10 Yards zum Touchdown.
Ja.
Das darf dir nicht passieren.
Nein, definitiv. Das ist key, ja.
Dann noch ein letzter Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, neben den, dass du halt auch wirklich, wenn du die Titans dann endlich mal einen Third and Long schickst, also 3. und 8, 3. und 9, 3. und 10 oder mehr, dass du sie ja da erstens vom Feld schickst, das heißt, ne, dann wirklich, da erwarte ich dann auch wieder den ein oder anderen Blitz, um dann einfach die Offense-Line zu verwirren und auch Tannehill schnell den Ball dass er schnell den Ball abgeben muss. Aber, und da sind wir wieder beim anderen Thema, was ich auch immer wieder anmahne, du darfst dir keine Strafen erlauben. Gerade bei Third Down, kein Holding, kein Pass-Interference. Das darf dir einfach nicht passieren. In Woche 11 auch 81 Yards, die Titans nur 44 Yards gehabt. Das entscheidet dir auch so ein Spiel, ob du mehr Penalty-Yards hast oder nicht.
Genau. Also es ist jetzt Playoff-Time. Jetzt entscheidend wirklich die Kleinigkeiten. Und die muss man natürlich schauen, dass man sie beseitigt. Wobei das natürlich durch unser scheme-bedingt aggressives Defense-Verhalten natürlich auch nicht ganz leicht ist. Ne? Wenn du so oft deine Corner in 1 gegen 1 schickst und es ist ja schwierig auch für die Schiri-Crew das teilweise zu sehen. Also damit wirst du wahrscheinlich immer leben müssen, wenn du so viel Press spielst.
Werden wir am Sonntag auch wieder viel Man-to-Man sehen gegen die Titans?
Also ich glaube, witzigerweise würde ich gerade auf First und Second tatsächlich viel Press spielen, weil ich ganz gern Run-Blitze sehen würde. Also die typischen Run-Blitze, Corner-Blitz rein, so wie auch in Hammer ab und zu mal gemacht im Spiel. Ich erinnere mich an einen super geilen Tackle von Marlon Humphrey, der aus dem Corner-Blitz kam und Henry für, glaube ich, 3 oder 4 Minus-Yards rausgenommen hat. Also ich hoffe, dass ein paar Run-Blitze kommen. Und eben dann in die langen Third-Downs zu ziehen und dann vielleicht doch mal da Zone zu spielen ein bisschen. Aber natürlich nicht gerade eine lockere, sondern schon eine engere Zone, weil sonst würde ich Tannehill wahrscheinlich auch knacken.
Ja, du hast angesprochen, den ich glaube, es waren wirklich 3 Yards, den Tackle for Loss. Wird natürlich dann auch, wenn Jimmy Smith zurückkommt oder auch Anthony Everett, dann werden wir Humphrey wieder mehr im Slot sehen und das wird der Run-Defense natürlich dann auch wieder mehr gut tun. Ein physischer Corner, der dann auch blitzen kann. Ich weiß noch an einem Play, da haben sie Marcus Peters auf einen Cornerback-Blitz geschickt und der ist quasi nur an Henry abgeprallt. Das hat ihn quasi nichts ausgemacht.
Ist auch dementsprechend denkbar schlecht, Marcus Peters auf einen Run-Blitz zu schicken. Ja, also, es ist klar, man muss es natürlich, aber sicher ist da prädestiniert für Marlon und Jimmy.
Genau. Dementsprechend wäre das natürlich auch gut, dass wir dann da einfach Humphrey wieder mehr im Slot sehen. Und dann bin ich gespannt. Ich denke, wir haben soweit alles aufarbeitet. Ich gucke noch kurz durch meine Notizen. Aber ich denke...
Oh, jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist auch jetzt völlig aus dem Kontext rausgerissen. Musst du mir verzeihen. Aber nochmal zum Bengals-Spiel. Starting Center. Genial.
Ja. Ja, ich hab's angekündigt. Ich hab's angekündigt.
Genau.
Ich würde ihn gerne sehen. Ist natürlich auch, also man hat keinen Qualitätsunterschied gesehen in meinen Augen. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen aus meiner Cologne Castillo Hype-Brille. aber ich finde, die Snaps waren alle gut. Deutlich besser als die von Skura dann davor die Woche, nachdem McCurry runter ist. Und bin ich gespannt. Ja. Vielleicht kommt McCurry diese Woche wieder.
Ich glaube, die Chance besteht, soweit ich den Verletzungsbericht die letzten Tage so mal ein bisschen verfolgt habe, was Haber gesprochen hat. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es ganz große Klasse, wie er gespielt hat, Castanello. Und schön zu sehen, dass wir jemand anders haben wie Skura als Backup jetzt dann. Ich glaube, weil für den nächsten Fall wird dann er wohl das übernehmen.
Ja, wie gesagt, ich sagte ja auch schon, Cologne Castillo, ein undrafted Free Agent. Ich war schon nachdem bekannt geworden ist, dass die Ravens den gesigned haben, war ich schon ein großer Fan, weil ich habe dann doch im Zuge meines O-Line-Scoutings ihn gesehen. Hat mir schon imponiert. Dementsprechend, ja, bin ich froh, dass er so gut spielt und langfristig dann natürlich auch der O-Line gut tun könnte. Aber das ist dann Zukunftsmusik und jetzt geht es erstmal um die Titans. Zum Injury Report können wir natürlich noch nichts sagen. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Heute ist noch nichts raus. Das Einzige, was John Harbaugh an der Pressekonferenz am Montag erklärt hatte, war, dass Willie Snead wahrscheinlich nicht spielen wird oder es auf jeden Fall bei ihm sehr, sehr kritisch wird, dass er spielen kann. Alle anderen, da wäre er optimistischer.
Genau, also deswegen, ich denke mal, dass die Defense zur vollen Stärke auflaufen wird. Und Offense außer von Snead wahrscheinlich halt. Gut, McCurry, wissen wir nicht.
Jetzt habe ich natürlich noch eine Off-Topic-Frage für dich. Werden wir die Ravens am Sonntag auf den Tennessee Titans-Logo Huddle machen sehen?
Nee. Ich sag meinst nein. Nicht? Nein.
Also vielleicht kurz die Hintergrundgeschichte erklärt, als die Titans bei uns in Baltimore gespielt haben in Woche 11. Haben sie das Huddle auf dem Logo gemacht, während die ganzen Spieler in der Kabine waren. Und John Harbaugh wollte sich mal eben mit dem ganzen Team anlegen.
Genau, das war absolut lustig anzusehen.
Dann noch einen kleinen Disput mit Mike Vrabel gehabt, dem Head Coach der Tennessee Titans, dass man das nicht machen muss auf dem Logo.
Genau.
Ja, also vielleicht zeigen sie den Spielern das noch vorm Game.
Das wollte ich gerade sagen.
Wie respektlos das war, um einfach nochmal zu zeigen, hit him hard. Und
genau.
Worte werden auf dem Feld gesprochen.
Genau. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es auch absolut unnötig und respektlos. Ich kenne sowas jetzt eigentlich auch eher dann noch von gewissen Pittsburgh-Spielern, die sowas ja dann ganz gern machen. Muss nicht sein, also ich hoffe, dass wir das nicht machen. Maximal im Nachhinein, wenn man sie besiegt hat, wegen mir dann noch vielleicht als Revanche-Akt, aber ansonsten bin ich da eigentlich strikt dagegen. Ein paar Sachen sollte man einfach lassen, das kann man auch anders klären.
Ja, dann haben wir es für heute. Ich denke, das war eine etwas längere Aufnahme, aber für besondere Spiele natürlich dann auch den etwas längeren Podcast. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir an der Seite. Dann hier nochmal die kleine Aufforderung. Am Sonntag machen wir wieder eine Virtual Pre-Game Watch Party via Zoom. Der Link kommt über die E-Mail, falls ihr Mitglieder bei uns im Fanclub seid oder in unserer Facebook-Gruppe. Wie gesagt, ich bin jetzt schon heiß, ich bin jetzt schon aufgeregt. Von mir aus können die Tage ein bisschen schneller vorbeigehen, wie sie es bisher tun. Aber ja, dann kommt gerne um 17 Uhr dazu. Mit Gleichgesinnten, die sich auch freuen, ein bisschen diskutieren, ein bisschen aufs Spiel freuen. Da besprechen wir dann auch nochmal, was die Ravens besser machen müssen, wie wir es jetzt gemacht haben, dann mit Bild. Manu, was tippst du?
Ich tippe tatsächlich gar nichts, weil es ist ein Playoff-Spiel und ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich traue mich da jetzt keinen Tipp abzugeben, weil es ist, glaube ich, doch einfach zu eng, das Ganze. Ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Letzten Endes ist es mir auch egal, dann wie. Hauptsache, wir kommen weiter.
Ja, also ich habe es ja auch schon bei Facebook gepostet. Es wird spannender als der Tatort und vielleicht gibt es ja genauso ein schönes Happy End wie bei der Liebesschnulze auf ZDF. Dementsprechend gibt es keinen Grund für alle nicht einzuschalten. Wir sind gespannt und ja, ich tippe natürlich einen Sieg auf die Ravens. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor Derrick Henry, dass er da wieder langläuft. Bin aber auch optimistischer, was die D-Line angeht. Dementsprechend tippe ich mal ein 15, ein 16, 16, 24 für die Ravens.
Okay.
Ja, dann Sonntag 19 Uhr. RAN überträgt das Spiel für alle, die keinen Game Pass haben. Und ja, wir versuchen natürlich dann auch während des Spiels live zu tickern bei Facebook und bei Twitter. Folgt uns, falls ihr es noch nicht tut. Und bis dahin, Manuel, mach es gut, bleib gesund, bleib zu Hause. Und natürlich hoffe ich dann, nächste Woche mit dir noch gemeinsam den nächsten Podcast zu machen zum Spiel der Divisional Round.
Das hoffe ich auch.
Vielleicht nochmal dazu gesagt, müssen wir ein bisschen hoffen, dass die Colts und die Browns gewinnen. Ihre Spiele gegen, also die Colts gegen die Bills und die Browns gegen die Steelers, um den Chiefs aus dem Weg zu gehen in der Divisional Round. Aber ansonsten, wenn wir gewinnen und Steelers und Bills gewinnen, schlagen wir halt im Divisional, wenn es denn soweit kommen sollte, die Chiefs. Oder?
Genau, so schaut's aus.
Alles klar, dann Manuel nochmal. Ciao, ciao, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Jawohl, macht's gut, bleibt gesund, schaut einfach mehr Football und alles ist gut. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.